Sonderlich viel Trost spendete der Brief, als sie sich endlich so weit beruhigt hatte, dass sie ihn lesen konnte, allerdings nicht. Aus jeder Seite sprach Willoughby. Die Mutter, die nach wie vor fest an eine Verlobung glaubte, hatte sich trotz Eleanors Wunsch nur bemüßigt gefühlt, Marianne um größere Offenheit zu bitten. Und das so zärtlich und, was Willoughby betraf, so liebevoll, so fest überzeugt von ihrer beider zukünftigem Glück, dass Marianne beim Lesen vor Verzweiflung unablässig weinte. Ungeduldig verlangte es sie erneut danach, wieder zu Hause zu sein. Die Mutter war ihr teurer denn je, teurer schon durch ihr uneingeschränktes, irrtümliches Vertrauen in Willoughby. Und sie drängte heftig auf die Heimreise. Eleanor sah sich außerstande zu entscheiden, ob Marianne in London oder in Barton besser aufgehoben war. Sie riet ihr nur, sich zu gedulden, bis sie wüssten, was die Mutter wünsche. Und schließlich willigte Marianne ein, bis zu dieser Auskunft zu warten. Mrs. Jennings verließ sie früher als gewöhnlich. Sie würde erst ruhen, wenn die Middletons und Palmers ebenso betrübt waren wie sie selbst. Eleanors Angebot, sie zu begleiten, lehnte sie entschieden ab und ging für den Rest des Vormittags allein aus. Eleanor war das Herz schwer bei dem Gedanken, welchen Kummer sie ihrer Mutter nun bereiten musste. Sie erkannte an dem Brief an Marianne, wie wenig es ihr gelungen war, sie darauf vorzubereiten. Sie setzte sich, um der Mutter zu berichten, was vorgefallen war, und sie um Anweisungen für die Zukunft zu bitten, während Marianne, die nach Mrs. Jennings Aufbruch in den Salon gekommen war, regungslos am Tisch sitzen blieb, wo Eleanor schrieb, dem Fortschreiten des Federhalters zusah, die Schwester ob ihrer schweren Aufgabe bedauerte und noch hingebungsvoller die Mutter, die diesen Brief lesen musste. Auf diese Weise war etwa eine Viertelstunde vergangen, als Marianne, deren Nerven gerade keine unvermittelten Geräusche ertrugen, aufschrak, weil es an die Haustür klopfte. »Wer kann das sein?« rief Eleanor. »So früh? Ich dachte, man würde uns in Ruhe lassen.« Marianne trat ans Fenster. »Es ist Colonel Brandon«, sagte sie verärgert. »Der lässt uns wohl nie in Ruhe.« »Er wird nicht hereinkommen. Mrs. Jennings ist ja ausgegangen.« »Darauf würde ich mich nicht verlassen«, sagte Marianne. »Ein Mann, der nichts zu tun hat, macht sich kein Gewissen daraus, anderen die Zeit zu stehlen.«
Damit zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Ihre Vorahnung bestätigte sich, auch wenn sie auf Ungerechtigkeit und Irrtum gründete. Colonel Brandon kam tatsächlich ins Haus. Und Eleanor, die überzeugt war, dass ihn die Sorge um Marianne hergeführt hatte und die genau diese Sorge aus seinem verstörten, schwermütigen Blick zu lesen und aus seiner ängstlichen, wenn auch kurzen Erkundigung nach ihr herauszuhören meinte, konnte ihrer Schwester nicht verzeihen, dass sie ihn so gering schätzte.
»Ich habe Mrs. Jennings in der Bond Street getroffen«, erklärte er nach der ersten Begrüßung. »Sie hat mich ermutigt, vorbeizukommen«, und ich ließ mich umso leichter überreden, als ich es für wahrscheinlich hielt, sie allein anzutreffen. Und darin lag mir sehr viel. Meine Absicht, mein Wunsch, mein einziger Wunsch, weswegen mir daran lag, ist die Hoffnung, ist der Glaube, dazu beitragen zu können, dass ihre Schwester Trost findet. Nein, Trost kann man nicht sagen, keinen Trost in der Gegenwart, aber Gewissheit. Dauerhafte Gewissheit. Meine Zuneigung zu ihr, zu Ihnen und zu Ihrer Mutter. Gestatten Sie mir, sie zu beweisen, indem ich von Umständen berichte, die nur die aufrichtigste Zuneigung, nur der dringliche Wunsch, mich nützlich zu machen. Ich glaube, ich habe das Recht dazu. Andererseits, wo ich so viele Stunden gebraucht habe, um mich zu vergewissern, dass ich Recht habe, besteht da nicht auch Grund zu der Befürchtung, ich könnte Unrecht haben?
Er hielt inne. Ich verstehe, sagte Eleanor. Sie können mir etwas über Mr. Willoughby erzählen, was seinen Charakter weiter offenlegt. Das wäre der größte Freundschaftsdienst, den Sie Marianne erweisen könnten. Meine Dankbarkeit für alle Informationen, die zu diesem Ziel führen, ist Ihnen sofort gewiss. Die von Marianne wird sich dann mit der Zeit schon einstellen. Ach bitte, lassen Sie hören.
Gern. Und um es kurz zu machen, als ich Barton Park im Oktober verließ, doch das vermittelt Ihnen keine Vorstellung, ich muss weiter ausholen. Sie merken bereits, ich bin ein recht ungeschickter Erzähler, Miss Dashwood. Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Es braucht wohl erst eine kurze Beschreibung meiner eigenen Geschichte. Aber sie soll wirklich kurz ausfallen. Ein solches Thema, er seufzte tief, verführt mich nicht zur Langatmigkeit.
Er schwieg einen Augenblick, um sich zu besinnen, dann fuhr er mit einem weiteren Seufzer fort.
Wahrscheinlich haben Sie jenes Gespräch zwischen uns vergessen, denn es ist nicht anzunehmen, dass es einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat. Ein Gespräch, das wir eines Abends auf Barton Park geführt haben. Es war ein Abend, an dem getanzt wurde, bei dem ich eine Dame erwähnte, eine frühere Bekannte, die in gewisser Weise ihrer Schwester Marianne ähnelte.
Allerdings, antwortete Eleanor, ich habe das Gespräch keineswegs vergessen.
Er wirkte erfreut und fuhr fort, wenn mich die zärtliche Erinnerung trotz aller Unsicherheit und Voreingenommenheit nicht täuscht, besteht eine starke Ähnlichkeit zwischen den beiden, geistig wie körperlich. Die gleiche Begeisterungsfähigkeit, die gleiche Fantasie und Leidenschaft. Diese Dame war eine meiner nächsten Verwandten, verwaist von Kind auf, und stand unter der Vormundschaft meines Vaters. Wir waren fast gleich alt und von frühester Kindheit an Spielgefährten und Freunde. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich Eliza nicht geliebt hätte. Und als wir heranwuchsen, nahm meine Zuneigung ein Ausmaß an, das sie mir, angesichts meiner jetzigen trübseligen, freudlosen Ernsthaftigkeit, vielleicht gar nicht zutrauen. Ihre Liebe zu mir war wohl so glühend wie die ihrer Schwester zu Mr. Willoughby. Und nicht weniger unglücklich, wenn auch aus einem anderen Grund. Mit 17 habe ich sie für immer verloren. Sie wurde verheiratet, wurde gegen ihren Willen mit meinem Bruder verheiratet. Ihr Vermögen war groß und unser Familienbesitz hoch belastet. Das ist leider alles, was man zur Entschuldigung des Mannes sagen kann, der gleichzeitig ihr Onkel und Vormund war. Mein Bruder verdiente sie nicht. Er hat sie nicht einmal geliebt. Ich hatte gehofft, dass ihre Liebe zu mir ihr durch alle Schwierigkeiten hindurch Halt geben würde. Und eine Weile war dem auch so. Doch schließlich scheiterte ihre Standhaftigkeit an ihrer elenden Lage. Sie hatte immerhin große Lieblosigkeit erfahren. Und obwohl sie mir versprochen hatte, dass nichts... Aber wie konfus ich erzähle. Ich habe ihnen noch gar nicht geschildert, wie es zu all dem kam. Wir hatten zusammen nach Schottland durchbrennen wollen. Es waren nur noch wenige Stunden bis zu unserem Aufbruch. Da wurden wir durch die treulose oder auch nur törichte Zofe meiner Cousine verraten. Mich verbannte man in das Haus eines entfernten Verwandten. Und sie wurde eingesperrt, fern von aller Gesellschaft, fern von Vergnügungen, bis mein Vater sein Ziel erreicht hatte. Ich hatte zu sehr auf ihre Tapferkeit vertraut. Und der Schlag war heftig. Wäre ihre Ehe glücklich verlaufen, hätte ich mich, jung wie ich damals war, nach ein paar Monaten bestimmt damit abgefunden. Zumindest müsste ich es jetzt nicht beklagen. Doch war dies nicht der Fall. Mein Bruder, dessen Vorlieben nicht so waren, wie sie hätten sein sollen, verspürte keine Zuneigung zu ihr. Und er behandelte sie von Anfang an lieblos. Es folgte, was bei einem so jungen, lebhaften, unerfahrenen Gemüt wie Mrs. Brandon natürlicherweise folgen musste. Sie ergab sich zunächst in ihre elende Lage. Und es wäre besser gewesen, sie hätte es nicht mehr gelernt, die schmerzliche Erinnerung an mich zu verwinden. Aber ist es verwunderlich, dass sie bei einem solchen Ehemann, der Untreue geradezu provozierte, und ohne einen Angehörigen an ihrer Seite, der ihr geraten oder Einhalt geboten hätte, denn mein Vater lebte nach ihrer Hochzeit nur noch wenige Monate und ich war mit meinem Regiment in Indien, einen Fehltritt beging? Wäre ich in England geblieben, vielleicht. Doch um dem Glück der beiden nicht im Weg zu stehen, wollte ich mich für Jahre von ihr fernhalten und habe mich aus diesem Grund versetzen lassen. Meine Erschütterung über ihre Heirat, fuhr er mit bewegter Stimme fort, war unbedeutend, war nichts gegen das, was ich empfand, als ich etwa 2 Jahre später von ihrer Scheidung erfuhr. Erst das hat diesen Schatten über mich geworfen. Bis heute. Die Erinnerung an das, was ich gelitten habe. Er konnte nicht weiterreden. Er hob sich hastig und ging eine Weile im Zimmer auf und ab. Auch Eleanor, berührt von seinem Bericht und mehr noch von seiner Verzweiflung, vermochte nicht zu sprechen. Er bemerkte ihre Anteilnahme, trat zu ihr, ergriff ihre Hand, drückte sie und küsste sie dankbar und ehrerbietig. Nach einigen Minuten des Schweigens und der Konzentration hatte er sich gefasst und konnte wieder fortfahren. Fast 3 Jahre nach dieser unseligen Zeit kehrte ich nach England zurück. Bei meiner Ankunft galt meine erste Sorge natürlich der Suche nach ihr. Aber diese Suche verlief ebenso ergebnislos wie traurig. Ich konnte ihre Spur nur bis zu ihrem ersten Verführer zurückverfolgen. Und es gab allen Grund zu der Befürchtung, dass sie ihn verlassen hatte, um noch tiefer zu sinken und ein Leben in Sünde zu führen. Die ihr von Gesetz zustehende finanzielle Unterstützung war, gemessen an ihrem Vermögen, unzulänglich und reichte nicht aus, ihr eine sorgenfreie Existenz zu ermöglichen. Und ich erfuhr von meinem Bruder, dass die Berechtigung, das Geld entgegenzunehmen, vor einigen Monaten auf eine andere Person übertragen worden war. Er mutmaßte mir gegenüber, und zwar in aller Gemütsruhe, ihre Verschwendungssucht und die daraus resultierende Not hätten sie wohl gezwungen, dieses Anrecht um kurzfristige Abhilfe willen zu veräußern. Ich war schon 6 Monate in England, da fand ich sie endlich doch. Aus alter Verbundenheit hatte ich einen ehemaligen Diener, der ins Unglück geraten war, in einem Schuldgefängnis besucht. Und dort, in eben diesem Haus und ebenso eingesperrt, war auch meine unglückliche Freundin. So verändert, so verwelkt, so entkräftet von allem möglichen bitteren Leid. Ich konnte kaum glauben, dass die traurige, blasse Gestalt vor mir alles war, was von jenem lieblichen, blühenden, gesunden Mädchen übrig geblieben war, das ich einst abgöttisch geliebt hatte. Was ich durchmachte, als ich sie so sah. Aber ich habe nicht das Recht, ihnen ein Weh zu tun, indem ich das zu beschreiben versuche. Ich habe sie schon genug gequält. Allem Anschein nach litt sie an fortgeschrittener Schwindsucht. Und das war, ja, das war in einer solchen Situation mein größter Trost. Das Leben konnte ihr weiter nichts mehr bieten als noch ein wenig Zeit, um sich besser auf den Tod vorzubereiten. Und die erhielt sie. Ich sorgte dafür, dass sie bequem untergebracht und richtig versorgt wurde. Ich besuchte sie jeden Tag für den Rest ihres kurzen Lebens. Und ich war auch in ihrer letzten Stunde bei ihr. Wieder hielt er inne, um sich zu fassen, und Eleanor sprach ihm zum Schicksal seiner unglücklichen Freundin in sanften, besorgten Worten ihr Mitgefühl aus. »Ich hoffe, ich habe ihre Schwester nicht beleidigt, weil ich zwischen ihr und meiner armen, in Schande geratenen Verwandten eine Ähnlichkeit auszumachen glaubte. Ihre Schicksale, ihre Lebenswege können sich nicht gleichen.« Und wäre die natürliche, liebenswerte Veranlagung der einen von einer stärkeren Persönlichkeit behütet worden oder in einer glücklicheren Ehe aufgehoben gewesen, hätte sie vielleicht die gleiche Entwicklung nehmen können, die sie bei der anderen noch erleben werden. Aber wozu erzähle ich das alles? Es sieht so aus, als hätte ich ihnen umsonst Kummer bereitet. Ach, Miss Dashwood, ein Thema wie dieses, an das ich seit 14 Jahren nicht gerührt habe. Es ist gefährlich, so etwas überhaupt anzusprechen. Ich werde mich kürzer fassen, knapper. Sie vertraute meiner Obhut ihr einziges Kind an, ein kleines Mädchen, die Frucht ihres ersten schuldigen Umgangs. Es war damals etwa 3 Jahre alt. Sie liebte das Kind und hatte es immer bei sich behalten. Ich sah darin eine hochgeschätzte, kostbare Verpflichtung und wäre ihr gern im strengsten Sinne nachgekommen, indem ich ihre Erziehung selbst überwacht hätte, wenn unsere Situation es gestattet hätte. Aber ich hatte keine Familie und kein Zuhause. Und deshalb wurde meine kleine Eliza in einer Schule untergebracht. Ich besuchte sie dort, wann immer ich konnte. Und nach dem Tod meines Bruders, der etwa 5 Jahre später starb, wodurch das Familienvermögen an mich fiel, kam sie gelegentlich auch zu mir nach Delaford. Ich bezeichnete sie als entfernte Verwandte, weiß aber sehr wohl, dass mir allgemein eine viel engere Verbindung mit ihr unterstellt wird. Es ist jetzt 3 Jahre her, sie hatte gerade ihr 14. Lebensjahr vollendet, dass ich sie aus der Schule genommen und in die Obhut einer hochachtbaren Dame gegeben habe, die in Dorsetshire wohnte und noch 4 oder 5 andere etwa gleichaltrige Mädchen betreute. 2 Jahre lang hatte ich allen Grund, mit den Umständen zufrieden zu sein. Doch im letzten Februar, vor fast 12 Monaten, verschwand sie plötzlich. Auf ihren sehnlichen Wunsch hin hatte ich ihr erlaubt, unvorsichtigerweise, wie sich herausstellte, mit einer jungen Freundin mitzufahren, die ihren Vater zur Kur nach Bath begleitete. Ihn kannte ich als einen äußerst redlichen Mann, und auch von seiner Tochter hatte ich eine gute Meinung. Ganz unverdientermaßen, denn in ihrem Eigensinn und aus falsch verstandener Geheimhaltungspflicht hat sie mir nichts verraten, hat mir keinerlei Hinweis gegeben, obwohl sie bestimmt über alles Bescheid wusste. Ihr Vater, ein wohlmeinender, wenn auch nicht gerade scharfsichtiger Mann, konnte wohl wirklich keine Auskunft geben, denn er war meistens ans Haus gefesselt gewesen, während die Mädchen durch die Stadt streiften und nach Belieben Bekanntschaften schlossen. Und er versuchte mir einzureden, wovon er selbst restlos überzeugt war, dass nämlich seine Tochter mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun habe. Mit einem Wort, ich erfuhr nur, dass sie fort war. Alles andere blieb 8 Monate lang bloßer Vermutung überlassen. Sie können sich vorstellen, was ich dachte, was ich fürchtete und auch, was ich litt. »Lieber Himmel«, rief Eleanor. War es Willoughby?« Die erste Nachricht, die mich letzten Oktober erreichte, fuhr er fort, war ein Brief von ihr selbst. Er wurde mir aus Delaford nachgesandt. Ich erhielt ihn am Morgen unseres geplanten Ausflugs nach Whitwell. Und das war auch der Grund, warum ich Barton so plötzlich verließ, was damals allen seltsam vorkommen musste und einige sicher verärgert hat. Als Mr. Willoughbys Blicke mir Unhöflichkeit vorwarfen, weil ich die Landspartie ruiniert hatte, ahnte er wohl kaum, dass ich fortgerufen wurde, um einem Menschen zu helfen, den er in Armut und Elend gestürzt hatte. Und selbst wenn er es gewusst hätte, was hätte es genutzt? Wäre er weniger fröhlich gewesen? Hätte er sich weniger im Lächeln ihrer Schwester gesonnt? Nein. Er hatte das, was kein Mann tun würde, der zu Mitgefühl imstande ist, bereits getan. Er hatte das Mädchen, dessen Jugend und Unschuld er verführt hatte, in einer äußerst verzweifelten Situation sitzen lassen. Ohne ein ehrbares Zuhause, ohne Hilfe, ohne Freunde und ohne ihr seine Anschrift zu geben. Er hatte versprochen, wiederzukommen, als er sie verließ. Doch er kam nicht wieder. Er schrieb nicht, er half ihr nicht. »Das kann nicht wahr sein«, rief Eleanor. Jetzt liegt sein Charakter offen vor ihnen zutage. Leichtsinnig, zügellos und schlimmer noch. Dies alles wusste ich, wusste es schon seit Wochen. Und nun stellen Sie sich vor, was ich empfunden haben muss, als ich merkte, dass Ihre Schwester nach wie vor in ihn verliebt war. Und als man mir versicherte, sie werde ihn heiraten. Stellen Sie sich vor, was ich um ihrer ganzen Familie willen empfunden habe. Als ich sie letzte Woche hier allein antraf, war ich mit dem festen Entschluss gekommen, die Wahrheit zu erfahren. Auch wenn ich mich noch nicht entschieden hatte, was ich dann tun wollte. Mein Benehmen muss Ihnen seltsam erschienen sein. Aber jetzt werden Sie es vielleicht verstehen. Zulassen, dass Sie alle getäuscht wurden. Zusehen wie ihre Schwester. Doch was konnte ich tun? Erfolgreich einzugreifen durfte ich nicht hoffen. Und manchmal glaubte ich, der gute Einfluss ihrer Schwester werde ihn vielleicht zähmen. Aber wer weiß, was er nach einem solch ehrlosen Verhalten mit ihrer Schwester vorgehabt hat. Nun, was immer es gewesen sein mag. Vielleicht ist sie jetzt, in Zukunft jedenfalls bestimmt, froh um ihr Los. Wenn sie es mit dem meiner armen Eliza vergleicht. Wenn sie die elende, hoffnungslose Lage dieses armen Mädchens bedenkt und sich ausmalt, wie innig Eliza ihn geliebt haben muss. Genauso innig wie sie selbst. Und wie sie von Selbstvorwürfen gequält wird, die sie ihr Leben lang verfolgen werden. Sicherlich wird ihr dieser Vergleich helfen. Sie wird spüren, dass ihr eigenes Leid dagegen nichts wiegt. Es erwächst nicht aus einem Fehlverhalten und kann keine Schande über sie bringen. Im Gegenteil, es bindet alle Freunde nur noch enger an sie. Anteilnahme an ihrem Unglück und Achtung vor ihrer Tapferkeit werden jede Zuneigung noch verstärken. Ich überlasse es nun ihrem Ermessen, ihr mitzuteilen, was ich ihnen erzählt habe. Sie werden am besten wissen, wie es auf sie wirkt. Doch wenn ich nicht ernstlich und aus tiefstem Herzensgrund glauben würde, es könne von Nutzen sein und ihren Schmerz lindern, hätte ich mir nicht erlaubt, sie mit dieser Darstellung meiner familiären Nöte zu behelligen. Mit einer Schilderung, die womöglich den Anschein erweckt, ich wollte mich auf Kosten anderer erhöhen. Auf diese Worte folgten ehrlich empfundene Dankesbezeugungen von Seiten Eleanors, begleitet von der Beteuerung, es werde für Marianne gewiss sehr heilsam sein, wenn sie von diesen Geschehnissen erfahren werde. Mehr als alles andere, sagte sie, schmerzen mich ihre ständigen Bemühungen, ihn zu entlasten. Das bedeutet für sie eine schlimmere Qual, als wenn sie restlos von seiner Ruchlosigkeit überzeugt wäre. Jetzt wird sie zwar fürs Erste noch mehr leiden, doch ich bin sicher, sie wird sich bald erholen. Nach kurzem Schweigen fuhr sie fort. Haben Sie Mr. Willoughby seit Barton noch einmal getroffen?
Ja, erwiderte er ernst. Einmal. Eine solche Begegnung war unvermeidlich.
Erschrocken über seinen Ton sah Eleanor ihn ängstlich an und sagte, »Was? Haben Sie ihn getroffen, um sich mit ihm...«
Es ging nicht anders. Eliza hatte mir, wenn auch höchst widerstrebend, den Namen ihres Liebhabers genannt. Und als er nach London zurückkehrte, keine zwei Wochen nach mir, verabredeten wir ein Treffen. Er, um sich zu verteidigen, ich, um ihn zu bestrafen. Wir trennten uns... unverletzt. Und so wurde es nie ruchbar.
Eleanor seufzte angesichts der angeblichen Notwendigkeit einer solchen Begegnung, tat aber vor diesem Mann und Soldaten, als missbilligte sie es nicht.
So unselig glichen sich also die Schicksale von Mutter und Tochter. Und so mangelhaft habe ich meine Treuhänderpflicht erfüllt.
Ist sie noch in London?
Nein. Sobald sie sich von der Entbindung erholt hatte, denn ich suchte sie kurz vor der Niederkunft auf, brachte ich sie und das Kind aufs Land. Und dort ist sie nun.
Wenig später wurde ihm bewusst, dass Eleanor wahrscheinlich zu ihrer Schwester wollte und er sie aufhielt. Und so beendete er seinen Besuch, nahm noch einmal ihren Dank entgegen und ließ sie mit ihrem Mitgefühl und ihrer Hochachtung vor ihm allein.